Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Einfach nur die Haltung verändern, bringt noch nichts. Es muss in die Strukturen hineingedacht werden und wir müssen vor allem auch stärker strategisch denken als Feministinnen. Es gibt ja auch sehr viele Bücher über die weibliche Wut, darüber, dass wir eben anders erzogen werden, immer brav und lieb zu sein, nicht wütend zu sein und so weiter. Und ich glaube, dieser Moment dieser Wut und das zu kanalisieren und daraus etwas Positives zu machen, das ist so der Fuck-You-Finger der Feministinnen. Im Musikumfeld war ich ja viel aktiv und ich habe Platten aufgelegt und dieses typische, das Frauen- und Technik-Bias, also dass ich nicht in der Lage sei, irgendwie irgendwo ein Kabel reinzustecken oder eine Klinke von einem XLR-Kabel zu unterscheiden. Also das hat mich wahnsinnig gemacht. Um sozusagen Machtverhältnisse und Gesellschaft so zu verändern, dass sie mehr Gerechtigkeit, Gleichstellung, Gleichheit hat, ist es eben wichtig, sich nicht nur als Feministin zu positionieren, sondern auch zu anderen Formen von Ungleichheit.
Das ist der Podcast Dichtung und Wahrheit. Ich bin Silke Hohmann und spreche hier mit Autorinnen und Autoren von Suhrkamp und Insel über ihre Dichtung und über ihre Wahrheit. Guten Tag. Ich freue mich sehr, die Autorin Stefanie Lohaus zu begrüßen, mit der ich heute über ihr Buch Stärker als Wut sprechen werde und wie es dazu kam. Herzlich willkommen, Stefanie.
Hallo Silke.
Stefanie, du bist 1978 geboren und vor allen Dingen bekannt als Mitbegründerin und Mitherausgeberin des feministischen Missy-Magazin. Das war damals sozusagen das erste seiner Art. Seit 2022 bist du Teil des Leitungsteams der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft, EAF Berlin. Das ist ein Forschungs- und Beratungsinstitut für mehr Frauen und Vielfalt in Verantwortungspositionen. Und du leitest das gesellschaftliche Bündnis Gemeinsam gegen Sexismus. Du schreibst regelmäßig für die Kolumne 10 nach 8 auf Zeit Online und du hast unter anderem für die FAZ, die FAS und Weiß Beiträge verfasst. Als Interviewpartnerin bist du regelmäßig im Deutschlandfunk, beim WDR, aber auch im Fernsehen, zum Beispiel bei Hart aber Fair oder bei Dreisat Kulturzeit. Stefanie, in deinem Buch führst du anhand deiner eigenen Biografie durch die Geschichte der Frauenbewegung. Wir erfahren ganz viel und genau, wie du aufgewachsen bist. Was ist deine früheste Erinnerung, Feminismus als Thema wahrgenommen zu haben?
Ja, also es gibt so zwei Schlüsselmomente. Der eine sind quasi die Gespräche der Erwachsenen, die man so überhört als Kind und denen ich immer ja mit großen Elefantenohren, wie die Eltern gesagt haben, gelauscht habe, mich unterm Tisch versteckt habe oder hinter der Tür gelauert habe, wenn ich doch eigentlich im Bett schlafen wollte. Und da haben sich die Erwachsenen, ne, wir reden von Anfang der 80er Jahre, natürlich auch über Feminismus, Geschlechterrollen, Emanzipation unterhalten. Und der Eindruck, der da bei mir entstand, ist, dass ja, Feminismus eigentlich nicht gebraucht wird. Und das andere ist tatsächlich eine Kassette vom Grips-Theater, die ich bekommen hatte. Und da gibt es ja das Lied »Wer sagt, dass Mädchen dümmer sind?« Das war auch ganz wichtig für mich, weil es mich unglaublich empört hat, dass irgendjemand denken könnte, dass Mädchen dümmer sind. So, also das war dann sozusagen ein bisschen Don't Shoot the Messenger, weil das Lied hat mich wahnsinnig aufgebracht. Aber vor allem auch gegen, dass es das überhaupt geben musste oder gab. Also ich habe mir das dann immer sehr fasziniert und empört angehört, gedacht, so ein Mist, wer glaubt denn sowas? Ja, furchtbar. Ja,
wie kommen die da drauf? Du hast das Problem eigentlich gar nicht gesehen.
Genau, ja. Weil ich das nicht unbedingt die Erfahrung war, die ich damals gemacht habe als Kind in der Kita oder Grundschule.
Die ersten Frauen, an denen man sich so orientiert, sind ja in der Regel die eigenen Mütter. Was war das Wichtigste, was dir deine Mutter mit auf den Weg gegeben hat? Und was gibst du deinen Kindern weiter?
Ja, also meine Mutter war schon feministisch interessiert. Das habe ich damals noch nicht so wahrgenommen, aber ich habe dann später, als ich selber feministisch wurde, ihre Ausgaben von Simone de Beauvoir geerbt und da sind ganz süße Kommentare dran geschrieben, ich liebe diese Frau und so toll. Und ich glaube, meine Mutter hat tatsächlich versucht, mich ja vor allem autonom zu erziehen, also selbstbestimmt, autonom herausfinden, was ich möchte. Und das war eher ein großes Anliegen, also dass ich eine selbstständige Person werde. Und ich denke, dass genau das ist auch etwas, was ich meinen Kindern weitergebe. Ich denke, das funktioniert auch ziemlich gut. Und ja, ich versuche sie kritisch, selbstbewusst und resilient zu erziehen, weil auch wenn in den 80ern man sich das nochmal vor Augen hält, da war natürlich auch sehr viel los. Ich denke jetzt an Tschernobyl oder die AIDS-Krise, Ost-West-Konflikt und so weiter. Trotzdem habe ich den Eindruck zumindest, jetzt ist es noch viel schlimmer mit der Klimakrise, mit dem Rechtsruck. Und ja, ich möchte meinen Kindern die Werkzeuge mitgeben, um trotzdem die Hoffnung nicht zu verlieren und ja, gleichzeitig auch sich politisch aktiv zu werden.
Bei allem, was du jetzt schon erzählt hast, habe ich den Eindruck, du bist aufgewachsen in der Überzeugung, emanzipiert zu sein, auch schon als Kind. Gab es trotzdem Momente, wo du dich doch als Ergebnis des Patriarchats gefühlt hast?
Naja, ich glaube, das bewegt sich ähnlich, wie ich das gerade mit diesem Songbeispiel gebracht habe. Also natürlich habe ich das wahrgenommen, ne, dass es sozusagen Ungleichheiten gibt. Also auch wenn meine Mutter selbst durchaus emanzipiert war und auch ist und immer zum Beispiel gearbeitet hat, habe ich wahrgenommen, dass sie mehr im Haushalt macht. Ne? Und das hat mich zum Beispiel immer total gestört. Da habe ich meinen ersten Freund, dem habe ich auch nie ein Bier aus dem Kühlschrank mitgebracht, weil ich das auf gar keinen Fall wollte. Ja. Und ich habe natürlich wahrgenommen, also Geschlechterrollen habe ich auf jeden Fall wahrgenommen, also stereotype Geschlechterrollen. Und ich habe da die natürlich auch zum Teil umarmt. Also ich habe sehr gerne mit Barbie gespielt. Also das war dann eher meine Mutter, die mir die Barbies nicht schenken wollte, oder ich habe mich geschminkt und ich habe Kleider geliebt und rosa sowieso und Glitzer und so weiter. Und gleichzeitig habe ich das aber eben für mich immer so verpackt, dass es quasi eben etwas mit meiner Selbstbestimmung auch zu tun hat. Und ich habe immer gedacht, naja gut, für Kinder sind zum Beispiel ja 10 Jahre eine wahnsinnig große Zeitspanne. Und ich habe immer gedacht, ja, in 10 Jahren, da passiert ja noch ganz viel. Und bis dahin werden sich diese Probleme, die es gibt, die ich wahrgenommen habe, später dann vielleicht in so Romanen von Hera Lind und sowas, ne? Oder das wird sich dann erledigt haben, wenn ich mal Kinder habe oder in den Beruf einsteige, dann gibt's diese Probleme nicht mehr. Das habe ich tatsächlich geglaubt. Ich habe gedacht, das erledigt sich einfach, bis ich 25 bin.
Ja, Pustekuchen. Aber es ist ganz schön, diese Zuversicht, die du hattest. Das ist, glaube ich, diese Resilienz auch ein bisschen ein Stück weit. Seit wann weißt du, dass du Feministin bist und das auch so nennen willst? Fiel das mit der Gründung des Missy-Magazins zusammen, mit dem du ja auch zwangsläufig dann öffentlich wurdest? Wie kam dieser Entschluss, sich beruflich und privat als Feministin zu positionieren?
Genau, das war dann tatsächlich ein wenig nachgelagert in meinen 20ern. Also ich habe Tagebuch geführt früher und es gibt, als ich 17 oder 18 bin, einen Eintrag dazu, wo ich mich damit auseinandersetze, ob ich Feministin bin, und ich komme zu dem Entschluss, ich sei es nicht, sei aber wohl für die Emanzipation der Frau eben. Und dann ist aber in meinen 20ern sozusagen, habe ich eben Erfahrungen gemacht, ne? Also da, ja, kam ich aus diesem schulischen Umfeld, in dem Mädchen ja sehr gut waren, also ne, die Klassenbesten waren und so weiter, in dem ich das einfach so nicht wahrgenommen habe, den Sexismus heraus an die Universitäten, habe eben wahrgenommen, dass ja auch, also sowohl Dozenten zum Teil, aber auch Kommilitonen vielleicht Frauen anders wahrnehmen oder über sie sprechen. Also ja, so ein Bias, ne, habe ich wahrgenommen. Und dann tatsächlich aber vor allem im Berufseinstieg. Ich habe im Musikumfeld war ich ja viel aktiv und ich habe Platten aufgelegt und dieses typische, das Frauen- und Technik-Bias, also dass ich nicht in der Lage sei, irgendwie irgendwo ein Kabel reinzustecken oder eine Klinke von einem XLR-Kabel zu unterscheiden. Also das hat mich wahnsinnig gemacht. Das ist echt nicht so kompliziert. Und auch Erfahrungen mit Sexismus, also im Sinne von abgewertet werden, sexualisiert werden. So, und das waren eigentlich, ich habe nie wirklich schlimme Erfahrungen gemacht. Also es gibt kein großes, oh, das ist mir jetzt passiert, jetzt werde ich Feministin-Moment. Aber durch diese ganz vielen kleinen Erfahrungen, die man auch Mikroaggressionen nennt, hat sich bei mir dann irgendwann der Eindruck eingeschlichen, okay, so ganz, wir müssen einfach noch wahnsinnig viel machen. So, es gibt wahnsinnig viel zu tun. Und das hat dann eben auch zur Gründung des Missy-Magazins mitgeführt und dann eben zu meinem, ich sag jetzt mal, Outing als Feministin.
Ich finde diese Mikroaggression ziemlich interessant. Du beschreibst sie auch in deinem Buch. Kleiner Vorgriff darauf. Das sind so eigentlich Alltagsbemerkungen, die sich so in so einem Bereich bewegen, wo man zwar vielleicht ein Unbehagen fühlt, wenn man so angesprochen wird, aber man weiß nicht so richtig, ob es jetzt angemessen ist, darauf irgendwie sich zu wehren oder darauf zu reagieren. Hast du vielleicht mal ein Beispiel oder zwei?
Naja, zum Beispiel habe ich sehr oft gehört, das kannst du aber gut für eine Frau. Ja. Also es gibt so ein paar Sachen, die ich gut kann, die nicht stereotyp weiblich sind. Zum Beispiel Musik auflegen. Ich habe eine relativ große Plattensammlung. Ich habe sehr oft gehört, wow, du hast aber eine große Plattensammlung für eine Frau. Ich kann sehr gut Auto fahren. Und habe öfter von Männern gehört, wow, du kannst aber sehr gut Auto fahren für eine Frau. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Und das sind natürlich auf eine Art, ist es als Kompliment gemeint, aber im Endeffekt wird mir dadurch ja permanent gespiegelt, dass mir das vorher nicht zugetraut wurde. Ne? Und das ist ja auch, also es gibt ja Studien, die belegen, dass Frauen weniger selbstbewusst sind als Männer, was ihre Fähigkeiten angeht. Und das kommt natürlich aus diesen ganzen Erfahrungen und Kommentaren heraus. Also dass sie einfach mehr leisten müssen, um als gut angesehen zu werden, vor allem in beruflichen Kontexten und vor allem immer dann, je Stereotyp männlicher der Kontext wird, desto eher wird automatisch davon ausgegangen, ja, die weiblich gelesene Person könne das nicht so gut.
Die Beispiele, die du genannt hast, sind ja jetzt noch quasi die gut gemeinten, in Anführungszeichen, was nicht gut bedeutet, aber es gibt ja auch durchaus auch Mikroaggressionen, wo es tatsächlich auch um eine Abwertung geht oder auch eigentlich um eine Anfeindung, eine versteckte. Man hat in diesen Situationen oft dann keine angemessene Reaktion parat und dann bleibt die halt auch aus oder so. Hast du dir irgendwann mal sowas vorgenommen, jetzt erwidere ich da was oder wie reagierst du selbst darauf?
Ich reagiere sehr ungehalten im öffentlichen Raum, also eben ja, dieses angemacht werden im öffentlichen Raum, ey Süße oder was weiß ich, lass mal, ist das hier jugendfrei? Lass mal ficken oder so, ne? Also was man so, vor allem je jünger man ist, desto häufiger bekommt man ja solche Kommentare hinterhergerufen, ungefragt. Und da habe ich irgendwann angefangen, immer die Leute krass zu beschimpfen. Also die Männer, ich beschimpf die dann einfach und renn dabei weg. Aber das hilft einfach um sofort, also ne, weil das ist, ich meine, diese Person sehe ich ja eh nie wieder und da hast, ich habe halt gemerkt, dass das mir ja hilft, also auch damit umzugehen, das zu verarbeiten, weil dann habe ich mal die Wut sozusagen, ne, das Buch heißt ja auch Stärker als Wut und das ist auch eine Strategie, da, sonst beschäftigt man sich da Inhalt, ne, im Kopf, das ist ja eine Herabwürdigung und wenn ich mich nicht dagegen wehre, dann beschäftigt mich das viel länger, als es müsste und wenn ich dann sofort reagiere und einfach sehr laut und wütend schimpfe und Schimpfwörter benutze, dann geht es mir danach direkt einfach wieder besser. Dann habe ich das Gefühl, ja, ich habe mich gewehrt, ich habe was gemacht.
Du bist ja auch des Öfteren in Sendungen wie zum Beispiel Hart, aber fair eingeladen. Da musst du ganz anders agieren natürlich, bedacht und als öffentliche, letzten Endes Spokesperson für deine Sache. Mir geht es da oft so bei diesen Talksendung, ich ahne schon an der Besetzung die Intention der Redaktion, wie das Gespräch ablaufen wird, wer da gegen wen in Stellung gebracht werden soll, wer wie reagieren soll, welche Positionen aufeinander losgelassen werden sollen. Das ist alles ziemlich vorhersehbar und auch ziemlich stereotyp häufig. Stimmst du zu?
Naja, ich hab tatsächlich mich auch mal beraten lassen, ne, wie es bei solchen Talkshows zugeht. Und mir wurde darüber aufgeklärt, dass wir hier natürlich auch immer ein Show-Element dabei haben. Also man muss sich so eine Talkshow ein wenig vorstellen wie ein Kasper-Theater mit verschiedenen Stereotypen und Rollen, in die man hineingecastet wird. Und ich denke, ich versuche sozusagen mit den Mitteln, die ich habe, von meinen Positionen zu überzeugen. Ich bin mir nicht sicher, ob das gelingt in diesen Formaten, weil eh alle Zuschauenden sozusagen schon ihre Positionen vorher festgelegt haben. Also ob diese Formate wirklich jetzt zur Meinungsbildung noch großartig beitragen, das weiß ich nicht.
Aber wie bereitest du dich auf sowas vor?
Ich überlege mir die drei Themen oder Aussagen, die mir am wichtigsten sind. Und die versuche ich in jedem Fall anzubringen. Und dann habe ich noch so etwas nachrangige Themen oder Aussagen, die mir wichtig sind. Und dann recherchiere ich thematisch, also dass ich möglichst viele, ja, auch Fakten parat habe. Also es ist mir schon wichtig, kompetent zu sein und nicht einfach nur meine Meinung zu sagen. Und ja, ich glaube, das ist so im Großen und Ganzen das, was ich mache. Manchmal rufe ich auch vorher nochmal Menschen an, von denen ich weiß, dass sie sehr kompetent sind. Ja, so bereite ich mich vor.
Du musst dir auch zu Themen eine Meinung bilden, die sehr komplex sind, zum Beispiel Prostitution. Ich nenne das Thema, weil es dazu auch innerhalb des Feminismus sehr unterschiedliche Blickwinkel gibt, von totaler Ablehnung bis hin zur Unterstützung von Sexarbeit. Das ist also relativ kompliziert als Thema und ohne, dass ich jetzt in diese Diskussion inhaltlich einsteigen will, würde mich mal interessieren, wie du dir zu Themen wie zum Beispiel diesem deinen Standpunkt erarbeitest. Gibt es so Fragen, die du an eine bestimmte Sachlage stellst, um herauszufinden, wie deine Haltung dazu sein könnte, die du dann öffentlich machst?
Mhm. Ja, tatsächlich ist das ein längerer Prozess, also indem ich sehr viel lese, und zwar möglichst breit und verschiedene Positionen mir aneigne. Und dann gibt es eine Regel für mich, und das ist die, dass ich mich vor allem mit der Perspektive der betroffenen Personen auseinandersetze. Und die, ja, an der leite ich, und den Fachpersonen, also die betroffenen Personen und die Fachpersonen, also in dem Fall wären das jetzt eben die SexarbeiterInnen selbst, aber eben auch SozialarbeiterInnen aus diesem Umfeld und JuristInnen zum Beispiel. Das hat ja auch viel mit Gesetzgebung zu tun. Und ich habe natürlich das Privileg als Journalistin, dass ich zum Beispiel auch darüber schreiben kann, ne? Also das ist ja noch einmal etwas anderes, ob ich das jetzt alles in meiner Privatzeit mache und dann so tief da einsteige oder ob ich das im Endeffekt für einen Artikel mache. Und das hilft auf jeden Fall, dass man dann auch wirklich dranbleibt und eben ein Ergebnis liefern muss. Und aber das sind so ein wenig meine Maßstäbe. Also ich versuche, mich möglichst breit zu informieren, möglichst viel zu lesen in alle Richtungen. Und ich nehme die Perspektive von Expertinnen ein und die von Betroffenen. Und meistens kommt da was Differenziertes bei raus.
Ja. Differenzierung ist bei unserem kleinen Zwischenspiel, das jetzt beginnt, leider nicht möglich. Ich stelle dir jetzt unsere kleinen Entweder-Oder-Fragen, mit denen wir uns ein bisschen auflockern, bevor wir dann tiefer in dein Buch Stärker als Wut einsteigen. Ich gebe dir immer zwei Optionen, zwischen denen du dich schnell entscheidest. Das Ganze ist nicht ganz so ernsthaft. Stefanie, bist du bereit?
Ja, ich bin bereit.
Okay, eine Musikfrage. Neue Männer braucht das Land von Ina Deta oder Männer nehmen in den Arm von Herbert Grönemeyer?
Da bin ich einfach ein Ruhrgebietskind und wähle Herbert Grönemeyer.
Wenn du in einer Band spielen würdest, Leadgitar oder Frontfrau?
Leadgitar.
Porn No oder Porn Yes?
Porn Yes. Porn Yes, of course.
Rosa oder Lila?
Beides.
Wenn du in den Bergen bist, lieber bergab oder lieber bergauf?
Auf jeden Fall bergauf.
Sehr schön. Kommen wir jetzt ganz konkret zu deinem Buch. Stärker als Wut heißt es. Der Untertitel ist Wie wir feministisch wurden und warum es nicht reicht. Darin betrachtest du die vielfältige Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Feminismus aus deutscher Perspektive und auch aus deiner eigenen persönlichen Perspektive. Das Buch will eine Wegmarke setzen für alle, die sich im Kampf um Freiheit und Gleichheit und Gerechtigkeit fragen, woher kommt und wohin geht der Feminismus? Was ist schon erreicht und was muss weiter erstritten werden? An deinen eigenen Erfahrungen maßgenommen und aus profunden Kenntnissen abgeleitet, beschreibt Stärker als Wut eindrücklich 5 Jahrzehnte dieser weltverändernden Kraftanstrengung namens Feminismus und legt auch auf umfassende Weise Zeugnis ab von der Macht der Veränderung. Sind generationenübergreifendes Porträt und ein richtungsweisender Appell zur selben Zeit. Dein erster Satz im Buch lautet: Ja, ich bin eine wütende Feministin, was auch sonst. Erzähl uns ein bisschen über den Begriff der Wut und wie du sie in Bezug auf dein feministisches Anliegen einsetzt. Auch warum du ihr einen so prominenten Auftritt gibst im Titel deines Buches und im ersten Satz. Was bedeutet diese Wut?
Mhm. Ja, ich habe das ja gerade schon ganz gut beschrieben, glaube ich, mit den Mikroaggressionen, ne? Und das, was man so erlebt und dass diese Erlebnisse einen immer ein Stück wütend machen. Und irgendwann stellt sich die Frage, was mache ich denn damit? Ja, also man kann quasi depressiv werden oder wütend. Und wenn man sich für die Wut entscheidet, dann ist das... Also das ist ja anders als die Depression, die kann man ja quasi über Jahre die Traurigkeit, die Melancholie, die kann man über Jahre mit sich schleppen, ist die Wut ja sehr massiv und sie ist ein Impuls, ein Moment. Und Stärker als Wut soll eben zeigen oder sagen, dass quasi dieses politische Engagement, das ist quasi die Wut in etwas Positives gewandelt. Also diese starke Energie, die daraus entsteht, aus diesem Moment, umgesetzt in politischen Aktivismus. Und ich denke, das ist eben das, was ja auch für die Generation der Frauenbewegung, der Frauen- und Lesbenbewegung, wie man korrekterweise sagen muss, ein maßgebliches Gefühl ist, was uns auch verbindet. Es gibt ja auch sehr viele Bücher über die weibliche Wut, darüber, dass wir eben anders erzogen werden, immer brav und lieb zu sein, nicht wütend zu sein und so weiter. Und ich glaube, dieser Moment, dieser Wut und das zu kanalisieren und daraus etwas Positives zu machen, das ist so der Fuck-you-Finger der FeministInnen.
Ja, und in deinem Fall ist es ja wirklich ein Beruf geworden, eine Lebensaufgabe und ja, hat jetzt unter anderem zu deinem ersten Buch, glaube ich, geführt, oder?
Ich habe ein Buch geschrieben mit meinem Partner zusammen, Papa kann auch stillen, über gleichberechtigte Partnerschaft, aber das ist mein erstes Buch, das ich tatsächlich alleine verfasst habe.
Und du sagst ganz klar, dass du deine eigene Lebenswelt heranziehst für deine theoretischen Überlegungen. Du deklinierst die Jahrzehnte deines Lebens durch, ein bisschen gehst du zurück bis in die 60er Jahre, was natürlich in Bezug auf Feminismus klare Gründe hat. Vor allen Dingen führst du aber durch die Jahrzehnte, die du aktiv miterlebt hast, die 80er, 90er, Nullerjahre und die letzten beiden Jahrzehnte, dein eigenes feministisches Erwachen oder Erstarken findet also parallel zur jüngeren Geschichte des Feminismus statt. Da gab es lichtere und dunklere Momente. Sehr interessant, diese Wellenbewegungen auch, die du beschreibst. Die Mütter, die sich in den 70er Jahren organisierten, um die Kinderbetreuung zu haben. Die große Figur der 80er Jahre, Alice Schwarzer, die den Feminismus da quasi so im Alleingang verkörperte und ihn tatsächlich auch erstmal mit ihrer Medienpräsenz ein ganzes Stück vorwärts brachte. Über die Besonderheiten der 90er reden wir gleich noch, die sind nämlich sehr spannend. Und bring mal in die jüngste Vergangenheit und Gegenwart, setzt sich mehr und mehr der Ansatz durch, dass Unterdrückungsmechanismen immer in Verbindung zueinander gebracht werden sollten. Und zwar jede Art von Unterdrückungsmechanismus. Damit man sie verstehen kann, erkennen kann, schließlich auch vielleicht hoffentlich beenden kann. Das ist ziemlich viel auf einmal. Solche komplexen Verbindungen muss man ja auch erstmal begreifen, um dann auch Schlüsse für das eigene Denken und Sprechen und Handeln daraus zu ziehen. Vielleicht kannst du es ganz kurz erläutern. Was haben Themenfelder wie Sexismus, Rassismus, Antisemitismus zum Beispiel mit dem Feminismus zu tun?
Ja, also ich denke, ne, wenn wir die Gemeinsamkeit ist sozusagen, dass all diese Gruppen von Personen Diskriminierungserfahrungen machen, also eine Form von Herabwürdigung oder von Entmenschlichung aufgrund von ja, Merkmalen, äußeren Merkmalen, die nichts mit ihnen als Person zu tun haben. Die Frauen sozusagen, also die Cis-Frauen sind hier eine besondere Gruppe, weil sie eine sehr große Gruppe sind. Also ungefähr 50% der Gesellschaft, während die anderen Gruppen, über die wir sprechen, so Minderheiten sind, also eher kleine Gruppen. Und deswegen sozusagen ist es in der feministischen Bewegung oder wenn auch Maßnahmen, es muss jetzt gar nicht so theoretisch sein, aber wenn Maßnahmen gegen Sexismus sozusagen auch wirklich allen Frauen zugutekommen sollen oder Flinta, den Begriff führe ich auch ein, also auch nicht-binäre Personen, Transfrauen sind Teil der feministischen Bewegung, dann brauchen wir sozusagen passgenaue Maßnahmen, weil wir sonst innerhalb dieser großen Gruppe der Frauen nur diejenigen erreichen, die eh schon relativ privilegiert sind. So. Und das kann man tatsächlich auch nachweisen oder sehen, dass das eben einfach so ist. Und also deswegen ist diese Art von sind diese Art von Gedanken, die sich jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr durchsetzen, vorzuziehen einer feministischen Theorie, die sehr stark das Geschlecht in den Vordergrund stellt. Ne? Also ich rede ja auch über das wie wir feministisch wurden, ist ja auch der Titel. Und dann distanziere ich mich gleich am Anfang wieder von dem Wir und frage, wer das ist. Weil das Wir eben, also dieses Wir ohne Widerspruch, eigentlich nicht aufrechtzuerhalten ist. Und das ist tatsächlich auch schon seit den 70ern so. Also in den, das fand ich auch nochmal sehr interessant, in der, ich habe ja schon sehr, sehr, sehr viel Literatur auch gelesen, das war eine große Herausforderung, aus dieser wirklich auch sehr komplexen Geschichte quasi die Stränge rauszuarbeiten und die verdeutlichen, die so ein wenig die groben Linien nachzeichnen. Und da sehen wir eben zum Beispiel, dass auch schon in den 80ern eine extra migrantische Frauenbewegung entstand, eine jüdische Frauenbewegung, schwarze Frauenbewegung, weil sie eben gemerkt haben, dass sie in diesem großen Wir der, ich sag jetzt mal, weißen Frauenbewegung nicht wirklich stattgefunden haben.
Und wo dann ein Wir auch gar nicht so erwünscht ist?
Naja, es ist schon, also das Problem ist eher, dass das Wir quasi verbal erwünscht ist natürlich, aber dass sich eben die marginalisierten Gruppen innerhalb der Frauengruppe dem großen Wir unterordnen sollen. Also sie sind erwünscht als, sie sind eingeladen sozusagen mitzumachen, aber wenn sie ihre eigenen Anliegen vorbringen oder vorgebracht haben, dann wird eben gesagt, naja, aber das ist ja jetzt nicht so wichtig. Wir müssen jetzt erstmal für Frauen in Führungspositionen streiten und vielleicht nicht für die Arbeitsbedingungen von Gastarbeiterinnen oder so, ne? Also um jetzt mal ein Beispiel zu bringen. Und dann müssen sich die Gastarbeiterinnen natürlich selbst organisieren mit den weniger Privilegien, die sie haben.
Klar, kommt drauf an, wer wir sagt und wer damit gemeint ist. Ja. Genau. Gehen wir nochmal in deinem Zeitstrahl einen Schritt zurück. Ich fand besonders interessant deine Beobachtung und auch Reflexion zu einer Phase in den 90er Jahren. In dieser Phase hat die Gesellschaft ein allzu angenehmes Angebot bekommen. Nämlich der Feminismus wurde von einem viel einfacher zu handelnden Postfeminismus abgelöst. Viel Sex, viel Spaß und kein verbissener Männerhass, hieß es da plötzlich auf weiblicher Seite. Da haben alle erstmal erleichtert mitgemacht, vor allem die Männer. Die vorherige Generation der Feministin wurde aber eigentlich so mit einem Handstreich auch als überholt abgestempelt. Es waren Jahre, in denen es den FeministInnen noch schwerer gemacht wurde, schreibst du. Was passierte da?
Ja, ich fand das tatsächlich auch wirklich nochmal sehr interessant, das selber nachzulesen und auch in den Archiven zu wühlen, also vom Spiegel zum Beispiel oder von der Zeit und mir die Artikel aus der damaligen Zeit durchzulesen. Und man kann wirklich nachvollziehen, wie sich der ganze Diskurs verändert hat und regelrecht gekippt ist. Und was passiert ist, ist, denke ich, dass jetzt in den 70er, 80ern, da war Feminismus eigentlich Pop auf eine Art. Ne? Also das war cool. Ja, lila Latzhosen waren cool. Es war eine junge, sehr junge, es waren Schülerinnen, Studentinnen, die die Frauenbewegung ausgemacht haben. Das vergisst man immer so ein bisschen. Ne? Es war eine Jugendbewegung. Und die sind natürlich älter geworden, die Schülerinnen und Studentinnen. Haben dann etwas anderes gemacht, waren wahrscheinlich noch persönlich Feministin, aber eben nicht mehr aktivistisch aktiv. Oder sie haben eben daran mitgearbeitet, in die Strukturen einzudringen. Also zum Beispiel als Gleichstellungsbeauftragte oder haben Jobs an Universitäten bekommen. Also haben schon noch feministisch weiter agiert, aber eben nicht mehr in dem lauten auf der Straße sein und demonstrieren, sondern auch eben zum Beispiel in ihren Berufen. Und dadurch ist die Frauenbewegung ein Stück weit unsichtbar geworden, ja, weil sie einfach gearbeitet hat in den Strukturen. Und gleichzeitig kam eben, ne, also wie alles eben solche Wellen hat, irgendwann ist der mediale Trend dann auch vielleicht wieder vorbei und es gibt so einen gegenläufigen Diskurs. Und das war dann eben in den 90ern, also die nächste Generation von Frauen, die dann in den 70ern geboren wurde, zu der ich ja im Endeffekt dann auch gehöre, vielleicht ein bisschen jünger, die dann eben gesagt haben, ja, wir wollen das nicht mehr, wir brauchen das nicht mehr, hat sich ja schon alles erledigt. Und das haben dann, und das finde ich eben sehr interessant, auch die zu der damaligen Zeit immer noch sehr, sehr männlich geprägten Medien, würde ich jetzt mal die These aufstellen, sehr dankbar aufgenommen, ne, weil dann konnten sie sich sozusagen ihrer Verantwortung erledigen. Ach, wir müssen jetzt hier nichts mehr gesellschaftlich verändern. Wir können die Machtverhältnisse so behalten, weil die jungen Frauen, die wollen das doch gar nicht mehr. Also eine ganz dankbare Erzählung. Und ja, so kam halt diese Erzählung, diese massive, im Endeffekt antifeministische Erzählung, mit der ich dann eben als Teenager sozialisiert wurde, auf, dass der Feminismus einfach vorbei sei und dass sich alles von selber erledigen würde. Also so wie ich das ja auch geglaubt habe dann.
Das ist interessant. Na, heute fragt man sich auch so ein bisschen, ob da nicht auch die Frauen ein bisschen gegeneinander in Stellung gebracht wurden. Die neuen Girls gegen die alten Feministinnen, unter anderem auch mit solchen Zuschreibungen wie verbissener Männerhass. Sowas wurde dann auch einfach so stehen gelassen, ja, als Unterstellung. Und damit war die Sache dann irgendwie erledigt, auf welcher Seite man natürlich zu stehen hat, wenn man nach vorne blicken will. Das ist ganz spannend. Lass uns ganz kurz über die Männer sprechen. Wo stehen wir jetzt gerade? Wie sieht es im Moment aus? Eigentlich gerade ziemlich cool, Feministin zu sein oder Feminist. Das ist selbstverständlicher geworden. Sehe ich das richtig? Und ist das eine gute Entwicklung oder siehst du das mit Skepsis?
Ich würde sagen, dass es, wie das jetzt momentan in der Gesellschaft ja leider so ist, dass wir bestimmte Blasen haben oder bestimmte Blasen ist vielleicht der falsche Eindruck, aber dass es gesellschaftliche Gruppen gibt, in denen es selbstverständlich ist, Feministin zu sein. Ich bin am Sonntag, habe ich einen Spaziergang um den Schlachtensee herum gemacht und vor mir liefen drei Männer, ein älterer Herr und zwei jüngere, also er vielleicht so Mitte 50, die Männer so 30, nämlich sehr selbstverständlich über das Patriarchat unterhalten und wie das Patriarchat bekämpft werden muss. Da habe ich schon gedacht, so wow, also das hätte ich mir vor 10 Jahren nicht vorstellen können. Und ja, also da hat sich auf jeden Fall was verändert. Also ich denke auch in meiner Generation, auch habe ich neulich Feedback bekommen von jemandem, der mal zu mir meinte, ja, vor 10 Jahren habe ich ja noch gedacht, du spinnst, Stefanie. Aber nachdem ich jetzt 3 Sexismus-Workshops an meinem Arbeitsplatz gemacht habe, ne, auch solche Maßnahmen helfen, muss ich sagen, du hast ja total recht, echt super, was du machst. Ne? Also da passiert was, also es wirkt, es passiert was. Und gleichzeitig haben wir natürlich ein Riesenproblem mit wieder erstarkendem Antifeminismus, der ja sehr polemisch ist, ein rechter Antifeminismus, in dem bestimmte Themen wie zum Beispiel geschlechtergerechte Sprache politisch instrumentalisiert werden, um gegen Geschlechtergerechtigkeit per se Stimmung zu machen, in der auch Falschaussagen getätigt werden, so etwas wie es gäbe eine Sprachdiktatur, und während auf der anderen Seite eben versucht wird, geschlechtergerechte Sprache zu verbieten. Und das sind alles Entwicklungen, die sehr bedrohlich sind und ja, die gehen eben auch in diese Richtung der Spaltung der Gesellschaft und einen Rechtsruck. Und ja, wir haben das halt gleichzeitig, ne? Das ist so ein bisschen die Absurdität dieser Zeit, dass wir progressive Entwicklungen und ja, reaktionäre Entwicklungen quasi gleichzeitig in der Gesellschaft beobachten können.
Hast du eine ganz persönliche Prognose, wie das mit der geschlechtergerechten Sprache weitergehen wird? Ich rede jetzt nicht von den lauten, krawalligen Rändern dieser Diskussion, sondern einfach so eine Perspektive. Was siehst du kommen?
Also ganz prinzipiell beobachte ich das ja selber auch als Journalistin sehr direkt, so wie du wahrscheinlich auch. Und ich muss schon sagen, dass ich sehr überrascht war, wie in sehr kurzer Zeit es plötzlich sehr gängig wurde, also wie auch Unternehmen plötzlich angefangen haben, mit Sternchen zu gendern. Ich glaube, die Telekom hat das zum Beispiel gemacht. Während wir mit Missy da auch fast ein wenig zurückhaltend waren. Wir haben erst Binny benutzt und dann Mitte der 2000er haben wir auch das Sternchen eingeführt. Und ich erinnere noch, wie mir das früher verboten wurde zu gendern. Und jetzt fragt Greta also wird gefragt, wie willst du denn gendern? Da ist wirklich sehr, sehr viel passiert und viele Menschen machen das einfach. Bei mir ist es so, dass ich manchmal versuche, im generischen Maskulinum zu sprechen, um anschlussfähig zu sein an Menschen, die da nicht so vertraut mit sind. Und es fällt mir sehr schwer. So, und gleichzeitig habe ich aber eben schon auch wieder vernommen, dass Menschen sagen, ja, das ist ja irgendwie anstrengend und kann man das nicht lassen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das wieder weggeht. So, ich glaube, die geschlechtergerechte Sprache wird bleiben. Und ich glaube, es wird ein lustiges Durcheinander geben. Und das finde ich auch ganz gut, das Chaos. Ich liebe das Chaos.
Ja, da lebt es dann eben
auch. Ja, es lebt eben, genau.
Es lebt und jeder ist aufgefordert mitzuleben.
Genau.
Auf seine eigene Art und Weise oder auf ihre eigene Art und Weise.
Genau, genau. Es wird nicht einfach für Leute, die Ordnung mögen.
Schöner Satz, ja. Scheint mir die öffentliche Wahrnehmung und die Bereitschaft mitzugehen bei dieser großen Gleichstellungsfrage, die ja noch nicht beendet oder geklärt ist, die verläuft so in Wellenbewegungen. So wird auch ja immer wieder beschworen, dass die Emanzipation doch längst vollzogen ist. Zu Recht, beziehungsweise wem nutzt dieser Glaube?
Also, dass wir keine Gleichstellung erreicht haben, ist außer Frage. Also nirgendwo auf der Welt. Glücklicherweise gibt es ja mittlerweile, dank dem Engagement der FeministInnen, mittlerweile ganz viele Indizes und Studien und Daten und Fakten, die belegen, dass es eben diese Gleichstellung nicht gibt. Auch das ist etwas, ja, da kann eigentlich niemand mehr gegen anargumentieren. Das Argument ist dann ja eher, dass die Menschen das ja nun mal nicht wollen würden. Ne? Also dass gesagt wird, naja, die Ungleichheit ist ja gewollt und Frauen wollen gar nicht mehr Geld oder Führungspositionen oder bessere Kinderbetreuung. Die wollen das ja alles gar nicht. Genau. Naja, das ist ein konservativ bis reaktionäres Narrativ natürlich. Ne? Also es nutzt immer diejenigen, die die Machtverhältnisse so lassen wollen, wie sie sind.
Aber unter dem Deckmäntelchen, das ist doch gar nichts mehr zu tun.
Genau.
Es gibt einen schönen Satz in deinem Buch. Feministisch, es gibt viele schöne Sätze in deinem Buch, aber es gibt einen besonders schönen Satz in deinem Buch. Feministisch zu sein fiel mir leicht. Doch du schränkst es dann ein und sagst, es reicht nicht, feministisch zu werden. So ist auch der Untertitel des Buches, wie wir feministisch wurden und warum es nicht reicht. Was reicht nicht und wann würde es denn reichen?
Genau, also das bezieht sich tatsächlich zum einen darauf, dass es hat so zwei Stränge, ne? Dass wir natürlich einfach nur die Haltung verändern, bringt noch nichts. Es muss in die Strukturen hineingedacht werden und wir müssen vor allem auch stärker strategisch denken als Feministinnen, denke ich oft. Also allein mit der Haltung verändert sich noch nicht so viel. Das fand ich auch tatsächlich sehr interessant, in den Recherchen zu sehen, wie in den 80ern ging das ja schon los, dass das wieder so in Richtung Backlash gekippt ist. Und zu sehen, dass in den 70ern, es zwar die Frauenbewegung sehr aktiv war und sehr sichtbar war, aber sehr viel symbolisch gearbeitet hat, weil es auch nicht anders möglich war, weil ja der Hebel in den Institutionen damals noch gefehlt hat. Auch im Vergleich zu zum Beispiel den USA oder anderen Ländern, wo der Nationalsozialismus die Strukturen aus der vorherigen Welle der Frauenbewegung nicht zerstört hatte, war die Bewegung in Deutschland eben sehr auf sich beschränkt. Und da habe ich schon manchmal den Eindruck, okay, wir sind immer noch dabei, das nachzuholen. Ne? Also die Strukturen zu haben und auch wirklich strategisch zu nutzen und auch Allianzen, Bündnisse eingehen über Konflikte hinweg, ohne die Konflikte quasi zu verneinen, aber teilweise eben zumindest temporär manchmal auch strategisch Augen zuzumachen und zusammenzuarbeiten. Und der andere Punkt ist eben das, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, diese Verschränkung der verschiedenen Diskriminierungsformen, also dass eben tatsächlich um sozusagen Machtverhältnisse und Gesellschaft so zu verändern, dass sie mehr Gerechtigkeit, Gleichstellung, Gleichheit hat, ist es eben wichtig, sich nicht nur als Feministin zu positionieren, sondern auch zu anderen Formen von Ungleichheit.
Verrückt, oder? Wie viel da passiert ist in den letzten Jahrzehnten und wie viele unglaublich zahlreiche Aktionsfelder es auch, also eigentlich auch immer mehr gibt. Du hast ja auch durch deine Recherchen zu deinem Buch diese gesamte historische Bandbreite der Feminismen vor Augen. Also alles, was schon erreicht wurde, aber auch natürlich alles, was noch nicht erreicht ist. Du beschäftigst dich seit vielen Jahren so intensiv mit dem Thema. Wie kannst du deinen Enthusiasmus behalten? Wie bleibt man dabei gut gelaunt?
Ich glaube, ich bin einmal Realistin. Also mir ist schon klar, dass ich da jetzt nie den Wandel erleben werde. Also das ist ein intergenerationales Thema. Ich war mal in einem Gespräch mit der Chefin vom Kölner Dom und das fand ich eigentlich eine ganz gute Metapher. Ne? Also dieser Kölner Dom, das ist ja so ein Generationenwerk und immer wenn man irgendwas repariert hat, geht die nächste Stelle wieder kaputt und so weiter. Und ich glaube, Feministin zu sein ist sowas Ähnliches. Also es gibt ja diese berühmten Zeitrechnungen, dass wenn der Fortschritt weiter in dem Schneckentempo vorangeht wie bisher, dass es 132 Jahre braucht, bis Gleichstellung erreicht ist. Das heißt, es wird weder ich noch meine Kinder werden das je erleben. Und ich glaube, wenn man sich einmal damit abgefunden hat, dann kann man auch ganz gut weiterarbeiten. Und ich finde tatsächlich, dass es auch sehr viel Spaß macht, Feministin zu sein, weil man so viel mit tollen Menschen zusammenarbeiten kann. Mhm.
Zum Beispiel mit der Chefin vom Kölner Dom sprechen. Das fand ich eigentlich jetzt gerade das besonders Aufregende, dass der Kölner Dom eine Chefin hat.
Ja, genau. Und aber auch die Missy Crew oder die Crew bei der EAF Berlin oder ja überhaupt diese ganzen Zusammenhänge. Das macht tatsächlich Spaß, gemeinsam an diesem gesellschaftsverändernden Thema zu arbeiten, auch wenn es natürlich manchmal frustrierend ist. Ein Problem natürlich immer der Geldmangel ist. Also alle feministischen Projekte im Endeffekt immer zu wenig Geld haben, um das zu tun, was sie ja gerne machen möchten. Aber so ganz prinzipiell macht es einfach auch Spaß.
Schöne letzte Worte für unser Gespräch. Es ist aber noch nicht das Ende des Podcasts. Es gibt noch eine Anekdote, die uns Stefanie Lohaus jetzt erzählen wird. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, müsst wie immer raten, ob diese Anekdote wahr ist oder erfunden. Wenn ihr euch sicher seid, dann schickt uns bitte eine E-Mail an podcast@surkamp.de und schreibt, was ihr glaubt. Wahrheit oder Dichtung? Unter den richtigen Antworten verlosen wir 3 Bücher, Stärker als Wut von Stefanie Lohaus. Stefanie, bist du bereit? Du kannst loslegen mit deiner Anekdote.
Ja, das war jetzt die perfekte Überleitung, denn in meiner Anekdote geht es auch um Geld. Also ich sehe eben seit so vielen Jahren, was für tolle Ideen FeministInnen haben und die sie nicht umsetzen können und wie prekär ihre Arbeit ist. Und ein Traum von mir ist es immer, eine feministische Stiftung zu gründen, die eben Gelder verteilt, einen Women's Fund oder einen Flinter Fund oder wie auch immer man das nennen möchte. Und neulich habe ich Pfandflaschen weggebracht und dann irgendwie da die 6,50 Euro bekommen, habe gedacht, ich spiele jetzt Lotto. Und zum ersten Mal in meinem Leben. Und dann bin ich in die Lottoannahmestelle gegangen und habe dann den Lottoschein ausgefüllt. Und der Mensch da bei der Lottoannahmestelle hat mich so ein bisschen ausgelacht, weil ich habe das total falsch gemacht und zu viele Kreuzchen gemacht und so weiter. Musste den dann irgendwie 3-mal ausfüllen. Dann habe ich den abgegeben, bin nach Hause genommen. Dann kommen die Lottozahlen. Und ich habe 4 Richtige gehabt. Zum ersten Mal in meinem Leben Lotto gespielt, habe 4 Richtige gehabt. Das ist leider, also ich wollte natürlich den Jackpot haben, damit ich da eine Stiftung draus gründen kann. Also da reichen ja nicht 4 Richtige. Aber dann bin ich zurückgegangen zu der Lottoannahmestelle und der Mensch ist halt vom Stuhl gefallen. Der konnte sich nämlich noch an mich erinnern, weil ich da so deppert mich verhalten hatte mit dem Ankreuzen. Und dann hat er gesagt, ja, das gibt's ja gar nicht, das hat er ja noch nie erlebt, dass da jemand gewinnt und ich soll jetzt bloß nicht spielsüchtig werden.
Dichtung oder Wahrheit? Das war die Anekdote von Stefanie Lohaus. An dieser Stelle noch der Hinweis, dass ihr passende Buchempfehlungen zu Stefanie Lohaus Buch Stärker als Wut in den Shownotes findet. Wir haben euch da etwas zusammengestellt. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch, liebe Stefanie. Schön, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Silke. Mir hat es auch viel Spaß gemacht.
Das war's auch schon. Und ganz wichtig, wenn ihr die aktuellen Podcasts nicht verpassen möchtet, abonniert den allgemeinen Surkamp-Newsletter. Da werden alle Podcasts immer vorgestellt und direkt verlinkt. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dichtung und Wahrheit ist ein Podcast der Verlage Surkamp und Insel, produziert von Bose Park Productions.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.